Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Als ich Jugendlicher war, nach der Wende, auch schon davor, habe ich Comics gelesen, aber nach der Wende gab es dann Spider-Man-Comics. Die habe ich mit Vorliebe gelesen und zu meinem höchsten Erfreuen wurde dann irgendwann Spider-Man verfilmt und ich habe mir den Film natürlich angesehen und siehe da, im ersten Film war eine ganz tolle moralische Botschaft. Neulich habe ich den Film mal wieder gesehen und es ist sicherlich vieles, worüber man da streiten könnte, über den Wert dieses Filmes, aber diese moralische Botschaft ist folgende. Wer den nicht kennt, das ist also so ein Student, Peter Parker, der wird von so einer ganz besonderen Spinne gebissen und bekommt Superkräfte. Und sein Onkel, bei dem er lebt, der weiß das nicht und trotzdem merkt er, ja, mein Neffe, der hat einiges auf dem Kasten und gibt ihm dann diesen wohlgemeinten Rat, lieber Peter, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Ja, das kennen wir irgendwoher, dem viel gegeben wird, von dem wird viel gefordert. Nun, was macht der gute Peter? Er liebt ein Mädchen, er möchte gerne, dass das Mädchen auf ihn aufmerksam wird und denkt sich, ich brauche ein tolles Auto, dann kann ich das erreichen. Und dazu missbraucht er jetzt seine Kräfte, um an Geld zu kommen, um sich so ein Auto zu leisten. Am Ende geht es drunter und drüber im Film. Und ganz am Ende vom Film kommt dann das Mädchen zu diesem Peter und es liebt ihn und es gesteht ihm seine Liebe, ganz, also nicht, weil er ein tolles Auto hat oder irgendwas, sondern einfach, weil sie diesen Jungen richtig kennengelernt hat und gesehen hat, wie sehr er sie liebt. Aber Peter, der Spider-Man ist, weiß, ich trage eine ganz große Verantwortung und alle Menschen, die mir nahe stehen, die kommen in große Gefahr, weil die Feinde, die ich habe, die wollen immer meine Freunde angreifen, um mir zu schaden. Und was macht er dann am Ende? Endlich kommt diese Frau zu ihm, alle im Publikum denken, jetzt kommt der große, das große Happy End, aber er sagt, nein, ich möchte nicht. Ja, er verweigert sich, er sagt, ich möchte einfach nur ein guter Freund sein. Und er wird so seiner Verantwortung gerecht. Also eigentlich eine ganz tolle Sache, wie dieser junge Student dann wächst über den Film. Und heute geht es ja um Versuchung und jetzt kann man natürlich sagen, gut, also das scheint so unwahrscheinlich am Ende von dem Film, dass er dann sagt, nein, ich möchte nicht. Dass es einfach eben nur im Film möglich ist. Ja, das ist Hollywood, aber das ist ja nicht die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit sieht anders aus, wenn wir in Wirklichkeit in Versuchung geraten. Dann ist es meistens so, dass wir der Versuchung nicht widerstehen können. Oder, das ist die Frage, können wir der Versuchung widerstehen? Und wenn ja, wie können wir denn der Versuchung widerstehen? Was machen wir, wenn wir versucht werden von Essen und von Trinken? Von vielleicht sexueller Unmoral, von Dingen, die uns von der Familie weglocken wollen, aus der Gemeinde, vielleicht von Besitz und Geld und Reichtümern, oder dass man versucht wird, dass man gerne angesehen ist, ja, dass man bewundert werden möchte, geachtet werden möchte, dass man Einfluss haben möchte, vielleicht sogar Macht über andere haben möchte. Oder Versuchungen in Sorgen und Nöten, dass wir versucht werden, uns um alles Mögliche zu sorgen, anstatt auf Gott zu vertrauen. Dass wir uns Angst machen um unsere Zukunft. Oder vielleicht, dass wir versucht sind, unsere Zeit zu vergeuden. Unsere Zeit nicht auszukaufen, sondern eben unsere Zeit zu verscherbeln. Das sind einige Beispiele. Jeder weiß selbst, wo er in Versuchung in sein Leben kommt. Und das Thema meiner Predigt heute ist eben, wie können wir in diesen Versuchungen bestehen? Wie sollen wir dann handeln? Wie sollen wir konkret vorgehen? Ich habe keine Zeit in dieser einen Predigt jetzt alle speziellen Einzelsituationen zu beleuchten, aber ich möchte versuchen, ein Grundmuster aufzuzeigen, ein Grundmuster, welches die Bibel uns gibt. Und dieses Grundmuster kann uns dann in der jeweiligen Situation helfen. Und ich kann auch sagen, dass die Bibel für wirklich alle Situationen, die uns im Leben betreffen, dass sie behandelt, dass sie anspricht, dass sie nicht umgeht, weil es zu problematisch wäre. Und je nachdem, wo man dann Schwächen hat im Leben, kann man die Bibel untersuchen, kann man Gott um Hilfe fragen in seinem Wort. Aber wir wollen heute dieses Grundmuster betrachten. Zu der Frage, ob man überhaupt gegen Versuchung ankommen kann, schreibt uns der Apostel Paulus etwas im 1. Korinther Kapitel 10, das habt ihr auf eurem Zettel hier stehen. Er zählt in diesem Kapitel 10 viele Versuchungen auf, denen das Volk Israel begegnet ist in der Wüste und wo das Volk Israel auch jedes Mal nicht bestanden hat, wo es jedes Mal gefallen ist. Und dann nach dieser ganzen Aufzählung sagt er, Vers 11, dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Darum, meine Lieben, flieht den Götzendienst. In diesem Kapitel 10, das ist das abschließende Kapitel zu dieser ganzen Götzenopferfleisch-Problematik. Die kennt ihr ja, da gab es in Korinth die Starken und die Schwachen. Die Starken, die haben gesagt, ja, wir haben die christliche Freiheit, wir vertragen alles, wir können auch das Götzenopferfleisch essen, wir können alles machen. Wir stehen doch zu Christus und er hat uns von der Sünde befreit und von allen Zwängen, in denen wir so stehen. Die waren sehr selbstbewusst. Dann gab es die Schwachen, die hatten Angst vor Versuchungen. Die hatten Angst vor allen möglichen Dingen. Auch vor diesen Dingen, die mit dem Götzendienst Zusammenhang haben. Ja, sie haben Angst, dass sie diese Dinge von Gott wegbringen könnten, dass sie ihn schaden könnten, dass sie nicht bestehen könnten. Gut, ihr selbst werdet sehen und selber besser, am besten wissen, zu welcher Gruppe ihr gehört. Oder vielleicht auch manchmal, dass man manchmal stark ist und andermal ist man in der schwachen Gruppe. Was sagt jetzt Paulus diesen beiden Gruppen? Zuerst warnt er die Starken. Er sagt ihnen, diese 40 Jahre Wüstenerfahrung von Israel, diese vielen Versuchungen, wo sie immer gefallen sind, wo sie ihre Freiheit immer wieder missbrauchten. Ja, sie wurden befreit aus der Sklaverei und haben dann ihre Freiheit missbraucht. Dass sie diese Freiheit missbrauchten, das ist euch zur Warnung geschrieben. Und dann schreibt er, darum, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Ja, Israel soll ihnen zur Warnung dienen und dann noch eine Warnung von Paulus dazu, dass sie sich nicht selbst überschätzen sollen. Wer zu sorglos, wer zu selbstsicher wird, ja, wer sogar vermessen wird, wer denkt, er könnte jeder Versuchung widerstehen, wer denkt, er ist so glaubensstark, dass er wirklich ganz treu seinen Weg gehen kann, der öffnet der Versuchung quasi Tür und Tor. Und Paulus warnt die Starken und sagt ihnen, ihr werdet, auch ihr Starken, werdet in Versuchung geraten. Und den Schwachen schreibt er dann den nächsten Vers, Vers 13. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Ja, den Starken sagt er, es kommen Versuchungen. Und den Schwachen sagt er aber, ihr könnt den Versuchungen widerstehen. Menschliche Versuchungen, damit meint Paulus, es gibt keine Sonderversuchung, keine einzigartigen Versuchungen. Wenn man denkt, nur ich auf der ganzen Welt habe mit dieser oder jener Schwäche zu kämpfen. Und es ist doch klar, dass ich immer falle, es geht keinen anderen Menschen auf der Welt so. Nur ich habe das Problem. Und Paulus sagt, nein, das ist nicht so. Es sind menschliche Versuchungen. Das sind Versuchungen, die uns treffen, die zu allen Zeiten und zu allen Orten Christen zu schaffen machten. Und er gibt jetzt diesen Schwachen Trost, indem er uns ihnen sagt, Leute, ihr steht hier in keinen Sonderversuchen, das sind Versuchen, die allen Christen gegenüberstehen. Und er meint damit natürlich auch, ihr müsst zusammenstehen. Wenn es allen so geht, dann könnt ihr doch zusammenstehen und euch gegenseitig helfen. Aber noch mehr, Gott wird euch nicht zu Schanden lassen werden. Gott lässt die Versuchung zu, aber er schafft einen Ausgang. Das heißt, er holt uns nicht aus der Versuchung raus. Es ist nicht so, dass wir nie einer Versuchung begegnen, sondern er führt uns durch diese Versuchung hindurch zum Ausgang. Er verspricht uns, in der Versuchung beizustehen, dass wir aus ihr herauskommen, ohne ihr zu erliegen, ohne zu fallen. Paulus warnt die Starken und er tröstet die Schwachen. Und in Vers 14 zeigt er dann noch den Ausweg, den Weg, wie beide die Versuchung abwehren können und auch abwehren müssen. Da steht, darum, meine Lieben, flieht den Götzendienst. Ich habe ja schon gesagt, das konkrete Thema ist dieser Götzenopferdienst, Götzenopferfleisch. Aber die Antwort von Paulus, die ist allgemein zu verstehen. Flieht. Das ist ein Wort, das steht im Imperativ, das ist also ein Befehl. Und es steht im Präsens. Das heißt, Paulus fordert von uns hier eine kontinuierliche Haltung. Ja, er gibt uns keinen Vorschlag, dass wir dann und wann doch lieber fliehen sollten vor der Versuchung, sondern das soll unsere kontinuierliche Haltung sein, wir sollen vor der Versuchung fliehen. Indem wir uns bewusst abkehren, können wir die Versuchung am besten bekämpfen. Gott fordert uns eben nicht auf, dass wir mit dem Feuer spielen sollen, um unsere Glaubensstärke, unsere Härte unter Beweis zu stellen, sondern Gott fordert uns auf, vor der Versuchung zu fliehen. Schon bei der Versuchung der ersten Menschen haben wir gesehen, dass man in Versuchung dem Satan gegenübersteht. Er will uns verführen. Wenn wir uns auf die Versuchung einlassen, dann ist es so, als ob wir uns auf eine Diskussion mit dem Satan einlassen. Wenn ich aber mit dem Satan diskutiere, kann ich von vornherein davon ausgehen, dass der Satan diese Diskussion gewinnen wird. Weil er nämlich, und damit auch die Versuchung, das hatte ich letztes Mal schon gesagt, stärker sind, kräftiger sind als wir. Die Versuchung für uns, die geht ja nicht auf unsere Stärken ab, sondern natürlich dort, wo wir schwach sind. Dort werden wir versucht. Und dann ist die Versuchung ausdauernder. Das heißt, wenn wir Nein sagen zur Versuchung, bleibt sie dran. Wir sagen nochmal Nein, nochmal und nochmal Nein und die Versuchung ist so lange dran, bis wir dann irgendwann Ausdauer verlieren und sagen, na gut, dann mache ich es halt. Und die Versuchung, die ist überzeugender als wir. Satan hat überzeugendere Argumente als wir. Wenn wir uns mit der Versuchung abgeben und dann diskutieren, warum und wie wir das doch schaffen können und warum das vielleicht schlecht ist oder gut ist, der Satan wird überzeugende Argumente haben. Wir werden dann irgendwann, wenn wir uns dieser Versuchung nur lange genug aussetzen, wenn wir Härte zeigen wollen, mit umso größerer Sicherheit nachgeben und fallen. Was kann uns nun helfen? Eben nicht die Nähe zu den Versuchungen, unser Trainingsbootcamp, wir werden hart in Versuchung, sondern Nähe zu Gott. Wir müssen im engen Kontakt mit ihm bleiben. Umso leichter wird es uns dann fallen, in der Versuchung Nein zu sagen und von ihr zu fliehen. Und genau das macht Lukas uns in dem Bericht über die Versuchung von Jesus deutlich. Diese Versuchung ist wie ein Grundmuster der Versuchung und wir sollen davon lernen. Und das war das Thema in der letzten Predigt, letzten Sonntag. Und wir haben gesehen, verschiedene Fragen, die uns so ein Grundmuster über die Versuchung geben. Zuerst einmal, wann kommen denn Versuchungen? Die kommen eben nicht, wenn man gerade mitten auf dem geistlichen Höhepunkt ist, sondern wir haben gesehen, sie kommt genau danach. Jesus wurde getauft, er war voll Heiligen Geistes. Der Gott, der Vater, hat sich zu ihm bekannt. Und genau danach wird er in die Versuchung geführt. Ja? Genau am Sonntagnachmittag kommt die Versuchung. Genau wenn ich von der Konferenz nach Hause komme. Genau wenn ich gute Gemeinschaft mit Christen hatte. Danach wird der Teufel ansetzen. Wenn wir uns gerade sicher fühlen und geborgen. Das Zweite ist, Versuchung kommt, wenn wir in körperlicher Schwäche uns befinden. Jesus hatte 40 Tage lang gehungert, er hatte nichts gegessen und nun hatte er richtig Hunger am Ende. Und genau dann kam der Höhepunkt der Versuchung. Wenn wir schwach sind, wenn wir gestresst sind, wenn wir uns schlecht fühlen, genau dann wird die Versuchung zu uns kommen. Und der dritte Punkt, wenn wir alleine sind. Jesus war in der Einöde, er war einsam in der Wüste. Ja, wenn wir in Gemeinschaft sind, am besten noch mit anderen Christen zusammen, ja, da kann die Versuchung kommen. Wir werden stehen, wir werden natürlich nicht fallen. Schon alleine deshalb, weil die anderen ja uns sehen, auf uns Acht haben. Aber was ist, wenn wir alleine sind? Genau dann lassen wir uns gehen. Und die Bibel warnt uns nun. Sie sagt, wir müssen Versuchungen eben genau in diesen Momenten erwarten. Und darum sollen wir uns umso mehr davor hüten. Der Petrus schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 5, 8 bis 9, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Seid nüchtern und wacht. Das soll unsere ständige Haltung sein. Gerade wenn wir einsam sind, wenn wir in körperlicher Schwäche sind, gerade wenn wir von diesen geistlichen Höhepunkten wieder in den Alltag gehen. Seid nüchtern und wacht. Das war die Frage, ja, wann kommen denn Versuchungen meistens? Und dann war eine andere grundsätzliche Frage, die uns dort beantwortet wurde, nämlich, was sind denn konkret Versuchungen? Ja, wie kann man denn Versuchungen definieren? Satan wollte was machen? Er wollte Jesus, den Sohn, trennen von Gott, dem Vater. Indem Jesus sozusagen seinen eigenen Willen nachgeht, indem Jesus ungehorsam zum Vater wird. Und das ist genau das, was Versuchungen sind. Versuchungen wollen uns von Gott wegführen. Sie wollen uns verführen. Wir sollen den Bund, unsere Beziehung zu Gott brechen. Dann haben wir diese drei Versuchungen gesehen. In der ersten könnte man sagen, dass der Satan möchte, dass wir bezweifeln, dass Gott uns versorgt. Dass wir überlegen, ja, denkt Gott wirklich an mich? Und in der zweiten, dass wir für unsere Sicherheit eigene Vorkehrungen treffen. Und dass wir Dinge in der Welt viel höher stellen als Gott, dass wir sie sozusagen anbeten. Und dann geht Satan sogar so weit, dass er möchte, dass wir Gott selbst versuchen, indem wir bewusst sündigen und das tun und uns dabei noch ein Vers aus der Bibel vorhalten und dabei uns vorhalten, ja, Gott wird schon gnädig sein. Und gerade in diesen Fällen dann verlassen wir uns eben nicht auf die Gnade Gottes, sondern wir verachten die Gnade Gottes. Gott, Satan möchte uns trennen von Gott. Das sind Versuchungen. Alles, was uns von Gott wegführt, alles, was uns von Gott trennen möchte, das sind Versuchungen. Und dann haben wir die Frage gestellt, erstens, warum wurde Christus überhaupt versucht? Und zweitens, ja, wie wurde er denn versucht? Und vor allen Dingen, wie wird er in seiner Reaktion uns zum Vorbild? Erstens haben wir gesehen, Christus war genauso versuchbar wie wir, weil er nämlich ganz Mensch war. Mit allen Schwächen, mit allen Bedürfnissen, mit allen Begierden. Und Jesus musste ganz Mensch werden. Jesus musste all diese Versuchungen wirklich selber am eigenen Leib erfahren, damit er ein stellvertretendes Opfer für uns bringen kann. Und dann haben wir den Hebräerbrief gesehen, damit er uns wirklich nachempfinden kann, damit er uns in unseren Versuchungen nachempfinden und helfen kann. Und letztlich, um den Versucher selbst zu besiegen, was dann am Kreuz geschah. Und das Zweite war ja, wie reagiert denn Jesus darauf? Wie wird er uns denn da zum Vorbild? Das Erste war, dass er der Versuchung widerstand. Er ging nicht in die Versuchung und bestand in der Versuchung, sondern er widerstand gegen die Versuchung. Er ging nicht die Versuchung ein, sondern er sagte von vornherein nein. Man könnte sagen, das ist dieses Fliehen von Satan, Fliehen von der Versuchung. Überhaupt nicht auf die Versuchung einlassen, sondern Fliehen von der Versuchung. Aber das ist nur die halbe Miete. Das ist nur die eine Seite der Medaille. Das andere ist, Jesus widerstand nicht einfach nur. Er sagte nicht einfach nur, nein, das mache ich nicht, sondern er nahm seine Zuflucht und seine Hilfe bei Gott. Konkret in Gottes Wort. Jesus antwortete jedes Mal, es steht geschrieben. Und hier haben wir dann das Grundmuster, wie wir der Versuchung begegnen sollen. Wir sollen vor der Versuchung fliehen und zu Gott flüchten. Und wenn wir dann die Reaktion von Jesus auf die Versuchung des Teufels noch genauer betrachten, dann wird noch was ganz Entscheidendes deutlich. Jesus kannte nicht nur seine Bibel, sondern er war ihr auch gehorsam. Er wandte das Wort an. Und darum konnte er erfolgreich in den Versuchungen bestehen. Ja, ich kann rechts und links mit Bibelzitaten um mich werfen und doch dann in eine Versuchung fallen. Die Schrift, die wird erst in unserem Herzen den Widerstand gegen Versuchung aufbauen, wenn wir dem Wort Gottes, wenn wir dieser Schrift auch gehorsam sind. Jesus zitierte die Schrift und Jesus folgte der Schrift. Und das heißt es eben, sich zu Gott zu flüchten. Zu Gott flüchten heißt, wir müssen sein Wort ernst nehmen, wir müssen sein Wort tun, wir müssen ihm folgen. Die Versuchung, die versucht uns. Und wir sollen nicht darauf eingehen, sondern wir sollen zu Gott gehen. Wir sollen Gott, zu Gott beten. Und er wird uns erhören, er wird uns Kraft geben. Das hat uns Paulus zugesichert in diesem Korintherbrief. Und er gibt uns sein Wort. Mit genauen Anweisungen, wie wir denn in der Versuchung bestehen können. Wie wir vorgehen sollen. Und Jesus vertraute auf Gott. Er nahm seine Zusagen ernst. Er hielt fest an seinem Wort. Er vertraute darauf, dass Gott ihn versorgt und dass Gott ihn führt. Das ist das Grundmuster von der Versuchung fliehen und zu Gott flüchten. Und ich möchte jetzt am Ende an verschiedenen Beispielen durch die ganze Bibel hindurch dieses Grundmuster nochmal aufzeigen. Und dass wir daran sehen, wie wir das anwenden sollen. Wie im Prinzip dieses Grundmuster uns zeigt, dass wir nicht der Versuchung folgen sollen, sondern genau das Gegenteil machen sollen. Wir werden durch diese Beispiele, die ich jetzt aufzähle, noch deutlicher, noch konkreter erkennen, wie wir konkret vorgehen sollen, wie unsere Reaktion sein soll. Und wir werden noch etwas sehen. Von der Versuchung zu fliehen und zu Gott flüchten, das ist keine scheue Flucht. Das ist kein Rückzieher, so unter die fromme Glocke. Ja, wir Christen, wir ziehen uns mal schön aus der Gesellschaft, aus allen Möglichkeiten zurück, wo Versuchung lauert. Am besten gehen wir ins Kloster oder gründen noch unsere eigenen festen Gemeinschaften und Orte und was weiß ich, was man alles machen kann, um sich aus der Welt zu fliehen. Das möchte Gott nicht für uns. Wir werden sehen, dass dieses Grundmuster, was uns Jesus gibt, kein frommer Rückzieher ist, sondern ein sehr mutiger Kampf für uns bedeutet. Zuerst möchte ich mal Josef vorbringen. Josef, der Sohn von Jakob, das war ein Mann, der war sich der Gegenwart Gottes immer bewusst. Und er war ja dann als Sklave verkauft worden, kam in das Haus des Potiphar und die Frau des Potiphar, die begehrte Josef, die wollte gern mit ihm schlafen. Und sie ging immer wieder an Josef ran und wollte ihn verführen. Und dann steht da im 1. Mose 39, Vers 8, er weigerte sich aber und sprach zu ihr, siehe, mein Herr kümmert sich, da er mich hat, um nichts, was im Hause ist. Und alles, was er hat, das hat er unter meine Hand getan. Er ist in diesem Hause nicht größer als ich. Und er hat mir nichts vorenthalten, außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Ja, er war sich Gottes Gegenwart bewusst. Die Frau aber war sich dieser Gegenwart nicht bewusst. Und deshalb, dann Vers 11, geht es weiter, die Geschichte. Es begab sich eines Tages, dass Josef in das Haus ging, seine Arbeit zu tun. Kein Mensch vom Gesinde des Hauses war dabei. Und sie erwischte ihn bei seinem Kleid und sprach, lege dich zu mir. Er aber ließ das Kleid in ihrer Hand und floh und lief zum Hause hinaus. Also, Josef ging nicht dieser Versuchung nach, sondern er floh, weil er sich der Gegenwart Gottes bewusst war. Ein negatives Beispiel, wo es genau umgedreht ging, das war Simson. Simson hatte ja unheimliche Kräfte und er hatte allerdings eine Philisterin zur Frau. Und diese Philisterin, die wollte nun das Geheimnis seiner Kraft rausbekommen, damit sie das Geheimnis den Philistern sagen können, damit die Philister Simson endlich in Ketten legen können. Nun, was geschah an dieser Geschichte? Er setzte sich der Versuchung aus. Simson dachte, ich bin stark genug, ich bin kräftig, ich kann widerstehen. Aber was geschah? Richter 16, Vers 16, als sie aber mit ihren Worten alle Tage in ihm drang und ihm zusetzte, wurde seine Seele sterbensmatt. Und da tat ihr sein ganzes Herz auf und sprach zu ihr, Es ist nie ein Schermeiß auf mein Haupt gekommen, denn ich bin ein Geweihter Gottes von Mutterleib an. Wenn ich gehorchen würde, so wiche meine Kraft. Wenn ich geschoren würde, so wiche meine Kraft von mir, sodass ich schwach würde und wie alle anderen Menschen. Und genau das ist dann geschehen. Er wurde schwach wie alle anderen Menschen. Weil er dachte, er könnte gegen die Versuchung bestehen. Ein weiteres Beispiel ist Hiob. Hiob wurde von Teufel versucht. Er wurde in alle möglichen Unglücke gestürzt, damit er endlich Gott absagt. Aber was hat Hiob dann getan? Was sollte er auch tun? Hiob sollte, und hat er dann auch getan, die Größe Gottes anerkennen. Er sollte nicht Gott absagen, nein, das Gegenteil, er sollte Gottes Größe, Gottes Souveränität voll anerkennen und sich darunter demütigen. Wie kann Gott das alles nur zulassen, dieses Unglück? Und Hiob hat erkannt, Gott kann, weil Gott souverän ist, weil Gott die Macht dazu hat und weil Gott dennoch alles in seiner Gewalt hat. Gehen wir mal ins Neue Testament. Da waren zum Beispiel die Hebräer, also diese Hebräer, denen der Autor des Hebräerbriefs den Hebräerbrief geschrieben hat. Was war denn ihr Problem? Die wurden verfolgt, die hatten Nöte, die haben gemerkt, wenn wir Jesus folgen, dann gibt es haufenweise Probleme im Leben. Lass uns doch wieder zurückgehen zum alten jüdischen Kult. Das ist doch auch mit Gott, das ist doch auch gut, das ist auch bewährt. Lass uns vielleicht irgendwelche Kompromisse mit Jesus eingehen, vielleicht da auch wieder Einheit finden. Das war denen ihr Anliegen. Und der Autor schreibt, nein, was ihr machen sollt, ist umso mehr die Einzigartigkeit und die Erhabenheit von Jesus anerkennen und verstehen. Jesus über alles setzen. Keine Kompromisse, nicht zurückgehen, sondern Jesus umso mehr über alles stehen. Jesus steht über die Engel, über Mose, über Aaron, über den Priesterdienst. Jesus ist das absolut gute Opfer. Jesus ist der hohe Priester schlechthin. Jesus steht über allen. Und dann schreibt er, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Oder, die hatte ich ja schon erwähnt, die starken Korinther. Die starken Korinther, die wollten ihre christliche Freiheit missbrauchen. Sie wollten Sachen tun, die, mit denen sie anderen verletzt hätten, mit denen sie anderen Versuchen geführt hätten. Weil sie so stark waren, weil sie diese christliche Freiheit hatten. Und was schreibt Paulus ihnen? Es ist mir alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Niemand suche das Seine. Ich soll nicht meine christliche Freiheit dazu missbrauchen, um das Meinige, um mein Wohl zu suchen. Sondern Paulus sagt ihnen, ihr sollt euch selbst bezwingen. Disziplin. Ihr sollt diszipliniert sein, anstatt euch gehen zu lassen. Genau das Gegenteil. Dann haben wir die Galater. Was war das Problem bei den Galatern? Die haben sich gedacht, Christus errettet uns, Gottes Sohn ist Mensch geworden, aber wir müssen auch noch was dafür tun. Ja? Sie haben gedacht, wir müssen Werke tun, wir können und müssen selbst etwas für unsere Rettung tun. Ja, darin steckt dann Selbstgerechtigkeit, Hochmut. Und Paulus schreibt ihnen im Kapitel 3, Abvers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Also sie dachten, sie müssen das Gesetz erfüllen, um gerecht zu werden. Aber er sagt, nein, Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsertwillen. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Also nicht durch Werke, sondern durch Glauben. Und dann gibt es da gewisse Leute, die sehr reich waren. Zum Beispiel in Ephesus. Und die standen auch in der Versuchung. Nämlich in der Versuchung, ihre Sicherheit in ihren Reichtum zu suchen. Ja, sich auf das gefüllte Bankkonto zu verlassen, anstatt auf Gott. Paulus schreibt denen durch Timotheus, in Kapitel 1. Timotheus 6, Vers 17, den Reichen dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Also sie sollten sich nicht auf den Reichtum verlassen, sondern das Gegenteil, sie sollten sich allein auf Gott verlassen. Dann gab es da noch Faule, die waren in Thessalonich zu Hause. Ich nehme mal an, alles das gibt es heute immer noch, aber ich nehme das als biblische Beispiele. Nun, was haben die Faulen in Thessalonik gemacht? Die wollten auf Kosten anderer leben. Und das noch auf die fromme Tour. Frommer Müßiggang. Ja, Arbeit, geh weg, ich komme. Und Paulus schreibt denen im 2. Thessalonicher 3, Vers 12, solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie still ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen. Ja, die waren versucht, sich gehen zu lassen, sich auszuleben, einfach auf Kosten anderer zu leben. Es geht doch, wir leben hier in dieser christlichen, netten, harmonischen Gemeinschaft zusammen. Und Paulus sagt ihnen, nein, ihr sollt das Gegenteil tun, ihr sollt selbst arbeiten, euer eigenes Brot essen. Ihr sollt euch selbst versorgen. Damals gab es auch noch Diebe, die waren wieder in Ephesus zu Hause. Und was schreibt Paulus denen? Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut. Also sie sollen nicht mehr sich an fremden Gütern bereichern, sondern sie sollen arbeiten, sollen ihr eigenes Gut selber erarbeiten. Hier sehen wir dieses Grundmuster. Und das Grundmuster, wie wir Versuchungen widerstehen können, ist eigentlich sehr einfach. Ja, es ist keine komplizierte Lösung. Oh, wenn jetzt Versuchung auf mich zukommt, dann muss ich jetzt Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4 und noch auf die Knie gehen und beten und was weiß ich, was ich noch alles machen muss. Nein, das Grundmuster, was uns die Bibel vorgibt, ist einfach so. Wir sollen nicht das tun, was die Versuchung von uns verlangt, sondern wir sollen zu Gott flüchten und das tun, was Gott von uns will. Nicht vor der Versuchung fliehen und zu Gott flüchten. Und Gott sagt uns, wenn wir so handeln, dann werden wir in der Versuchung bestehen können. Die Frage ist, ist uns das vielleicht einfach zu einfach? Nun, ich kann in Versuchung bestehen, ich kann gegen sie kämpfen, ich kann dadurch auch stark werden, wenn ich vor ihr fliehe, wenn ich mich von ihr abwende. Das war das Erste. Wenn ich mich zu Gott flüchte, wenn ich genau das Gegenteil tue, wenn ich auch nicht die Hälfte auf der Hälfte Halt mache, so wie es bei der Buße auch war. Ihr erinnert euch vielleicht, Buße, ich muss ganz lassen, die Sünde muss ganz zu Gott gehen. Genauso ist es bei der Versuchung. Und in diesen Beispielen, die ich euch erzählt habe, da wird dann noch etwas Drittes deutlich. Man könnte sagen, wir sollen noch einen obendrauf setzen. Wir sollen nicht nur das Nötigste tun, dass wir es eben nicht tun und dass wir dann eben Gottes Wort tun, das Richtige tun, ich soll nicht mehr klauen, ich soll jetzt arbeiten. Es geht sogar noch weiter. Und jetzt kommt der Kampf, wie wir gegen die Versuchung wirklich kämpfen sollen. Wie wir uns eben nicht unter die fromme Glocke zurückziehen sollen, sondern wie wir in diesen Kampf mutig einsteigen sollen. Ich mache es an den Beispielen deutlich. Josef, der floh vor dieser Versuchung. Und wie ging es dann weiter? Er fing jetzt nicht an, seine Herren zu verklagen vor seinem Herrn, sondern er schützte sie und er ist Gott treu geblieben, obwohl er dann ins Gefängnis ging. Hiob, der erkannte Gottes Größe an und demütigte sich. Und was macht er dann? Und dann bittet er für seine Freunde, die ihn so hart zugesetzt hatten. Die Hebräer, die sollen eben nicht nur nicht feige zurückweichen, sondern sie sollen kämpfen. Das steht in Hebräer 12, 1 bis 3. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen, alles was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt und lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones. Gott gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Wir sollen kämpfen. Und dann auch die Starken in Korinth. Die sollen nicht nur im Glauben sich selbst bezwingen, sondern sie sollen suchen, wo sie dem Schwachen dienen können. Wo sie den Schwachen stärken können. Niemand suche das Seine, sagt Paulus, sondern jeder das des Anderen. Ja, noch ein obendrauf. Wenn ich da versucht bin, mein eigenes Recht durchzusetzen, meine Freiheit auszunutzen, nein, ich soll mich selbst bezwingen und dann soll ich noch sehen, dass ich den Schwachen helfen kann. Das ist der Weg, wie ich mit Versuchung umgehen soll. Die Galater, die auf ihre eigenen Werke vertrauen wollten, die sollen nicht nur erkennen, dass ihre Rettung allein durch Christus geschieht und dass sie das Heil allein im Glauben empfangen können. Sie sollen auch sehen und dankbar anerkennen, dass alle ihre Werke, alle ihre guten Werke eine Frucht des Geistes sind. Dass nichts aus ihnen kommt, sondern dass es der Heilige Geist in ihnen wirkt. Dass sie aus der Kraft Gottes heraus lieben können, geduldig sind, treu, freundlich, selbstbeherrscht und so weiter. Die Reichen, die sollen nicht nur nicht sich an ihren Reichtum klammern, sondern sie sollen freigebig sein. Paulus schreibt ihnen, dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werke, gerne geben und behilflich sein. Also die sollen nicht nur sich nicht mehr an den Reichtum klammern, sondern sollen ihn auch weggeben. So können sie mit der Versuchung umgehen. So können sie die Versuchung bekämpfen. Und die Diebe, hochinteressant, die sollen nicht nur Gutes erarbeiten, sondern Paulus schreibt ihm, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Diebe sollen so viel arbeiten, dass sie abgeben können an die Leute, die es wirklich brauchen. Wenn ich versuchen bin, mich an Sachen zu bereichern, Kompromisse einzugehen, dann soll ich gerade wieder stehen und so hart arbeiten, dass ich anderen Menschen helfen kann. Also wir sollen von der Versuchung fliehen, zu Gott flüchten und dann in den Kampf gehen, noch einen oben drauf setzen. Und die Frage, die ich jetzt am Ende stellen möchte, ist, was ist unsere Motivation, dass wir so kämpfen können? Dass wir so der Versuchung Paroli bieten können? Die Versuchung, die bietet uns doch Freuden, Erleichterung. Die bietet uns doch haufenweise tolle Sachen, so scheint es jedenfalls. Was ist unsere Motivation, dass wir in diesen Kampf gehen können? Ist es vielleicht, dass wir endlich als bessere Christen dastehen wollen? Ja, dass wir kein schlechtes Gewissen mehr haben möchten? Dass wir ein besseres Vorbild sind? Dass wir uns einfach besser fühlen? Dass wir vielleicht einen besseren Stand vor Gott haben? Was ist eure Versuchung? Die Bibel sagt uns, dass unsere erste Motivation Gott selbst sein soll. Seine Ehre, sein Ruhm, sein Ruf. Andere Dinge können auch eine gute Motivation sein und uns helfen, aber an erster Stelle soll Gott selbst stehen. Christus, der Sohn Gottes, hat uns ja erlöst. Wir sind von ihm abhängig und wir sind darauf angewiesen, dass er uns durch die Versuchung führt. Und deshalb sollen wir jetzt in diesen Kampf, in der Versuchung gehen, aus Dankbarkeit, aus Ehrfurcht, aus Liebe zu ihm. Und dann können und dann müssen wir eben auch erkennen, dass nach Gottes Willen die Versuchungen in unserem Leben kommen. Und dass nach Gottes Willen diese Versuchungen uns zum Besten dienen müssen. Wir können in Dankbarkeit zu Gott erkennen, dass unser Christenleben von Versuchung geprägt ist, damit wir im Glauben wachsen können. Ja, ist es denn wirklich möglich, dass ein Mann eben nicht mehr mit lüsternem Blick einer schönen Frau hinterher sieht? Dass man von Herzen auf sein Recht verzichten kann? Dass man nicht mehr seine Sicherheit in seinem Reichtum sucht? Dass man nicht mehr auf sein eigenes Ansehen achtet, sondern auf das Ansehen Gottes? Dass man freundlich bleibt, auch wenn man gestresst ist und richtig fertig ist? Ist es denn möglich, dass man seine Zeit richtig auskauft? Ist es denn möglich, dass man sich nicht mehr um alle möglichen Dinge zersorgt, sondern auf Gott vertraut? Ist es denn möglich, das? Und so weiter und so fort. Wir müssen wissen, dass wir in dieser Welt nicht perfekt werden. Dass wir nicht sündfrei werden. Dass wir nicht so unnachgiebig mit Sünden umgehen können, wie Christus es tat. Aber wir dürfen Schritt für Schritt im Glauben wachsen. Und darum auch immer häufiger den Versuchen widerstehen. Ja, sagt uns die Bibel, es ist möglich. Christus sei Dank. Und die Antwort, wie ich den Versuchen denn widerstehen kann, die ist denkbar einfach. Fliehe der Versuchung und flüchte dich zu Gott. Praktisch umgesetzt, gehe nicht mit einer Silbe auf die Versuchung ein, sondern mach genau das Gegenteil, nämlich Gottes Wort. Und um ganz sicher zu sein, um fest und beständig zu werden, setze noch einen oben drauf. Und darum kann es dann Jakobus in seinem Brief zurecht schreiben, Jakobus Kapitel 1, Vers 2. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.